Letzter Abend mit Fragen und Antworten. Morgen haben wir ja eine Zeremonie. Und ja, so dass das heute die letzten Fragen sind, die zu beantworten sind. Lieber Roland, vor der Meditationshalle steht ein Schrank mit unzähligen kleinen Buddhas. Woher kommen sie? Wer hat sie gesammelt und hergebracht? Danke. Ja, das war eine Sammlung, die irgendwann mal Ayakema angeboten wurde. Und das war ein Mann, der die vor allem in Thailand, glaube ich, in jahrelang oder jahrzehntelanger Arbeit gesammelt hat. Und ja, wir haben die dann gekauft. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum er sie hergegeben hat. Es keine Erinnerung daran. Und das war etwas, was Ayakema total viel Freude gemacht hat. Das war so wie Puppenkiste irgendwie, so ein bisschen so ein Gefühl. Und es war dann so, dass also viele von den Figuren eben auch doppelt waren oder noch häufiger vorhanden waren. Und jetzt hat die Arbeit von Ayakema auch darin bestanden, sie wollte es so, dass nur immer ein Exemplar von jeder Sorte dann da ist. Das kann man sich bei der Menge vorstellen, dass das ziemlich viel Arbeit ist und ziemlich viel Konzentrationsarbeit auch ist. Ja, und dann war dann irgendwann das Werk vollbracht. Sie hatte zusammen gehabt und dann ging es eben darum, wie können wir die gut präsentieren. Haben wir so einen Schrank gekauft, so, ja, mit Glas, und ich durfte dann so das Innen, ich durfte dann immer wieder was gestalten und innen bauen und habe dann so mit Styropor innen so das, die Stufen gebaut und dann eben mit Stoff haben wir das dann verkleidet. Und dann ging es darum, die jetzt da feinsäuberlich aufzustellen. Und das ist auch ziemlich schwierig, weil man kommt dann leicht an eine andere wieder hin, dann fällt die wieder um und so. Also das war eine schöne Arbeit. Und Ayakema hat total viel Spaß dabei gehabt. Ja. Also insofern, wenn ihr da an dem Schrank vorbeigeht, könnt ihr immer auch an die Freude, die Ayakema hatte, denken. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, mit Freude auch zu haben. Dann ein Beitrag an die Tanja. Liebe Tanja, ich lese jetzt vor. Gestern vor den ins Bett gehen, beim Duschen, ist mir das Lied vom Wasserfall nachgelaufen. Mir wurde in dem Moment das erste Mal klar, dass natürlich auch das Wasser aus der Brause vor den Rohren etc. einmal aus einer Quelle kam. Das hat Verbundenheit in mir ausgelöst. Die Naturmeditationen sind sehr wertvoll. Ja, tolle Erkenntnis. Ja. Tanja hat mir noch diese Frage mitgegeben. Wir sollen alle einmal schauen, wo kommt das Wasser her, das bei uns zu Hause aus dem Wasserhahn kommt. Man würde denken, ja klar, das weiß man. Aber nicht alle wissen das. Und bei uns war es so, wir hatten das heuer oder letztes Jahr war das, dieses Jahr war es, glaube ich, hatten wir auch dieses Thema. Es ist ja mein Geburtsort und ich wusste immer, wo das Wasser herkommt. Das war ganz früher, wo ich klein war, hat man einen eigenen Brunnen und da war es klar, wo es herkommt. Irgendwann ist dann die Wasserleitung gekommen in der Ortschaft. Damals die ersten Gastarbeiter, das waren die Italiener, die haben dann die Opern gesungen. Das war so mein erster Kontakt mit ja, anderer Kultur. Und dann musste man alle Brunnen zuschütten. Das war so eine ganz eigenartige Zeit. Das war auch die Zeit, wo dann die Flurbereinigung kam, wo all diese Dinge stattgefunden hatten. Und es war auch die Zeit, also das kommt jetzt auch gerade hoch, wo die Euroflasche eingeführt worden ist. Wo vielleicht die Eltern unter uns können sich noch erinnern, da gab es früher diese, wir hatten ja Limonadenherstellung, diese Flaschen mit dem Schnappverschluss oder die Bierflaschen auch mit dem Schnappverschluss. Und dann hat es auf einmal geheißen, es sind nicht mehr hygienisch genug mit dem Gummi, das da dabei war. die kann man nicht mehr verwenden, dann wurde die Euroflasche eingeführt. Und dann muss man sich vorstellen, dann mussten wir alle Flaschen wegwerfen. Ein paar haben wir aufgehalten, haben wir heute noch mit eben mit dem Etikett, also mit dem war eingebrannt eben der Name von meinem Vater und ja, Limonade mit reinem Zucker steht drauf. Es war früher so das die Werbung schlechthin mit reinem Zucker auf dem Etikett gestanden. Und dann weiß ich noch, das war ja damals, gab es ja noch kein, wo man das hinbringen konnte. Da hat man die ganzen Flaschen hat man in die Kiesgrube gebracht, wo eben der Müll hinbracht worden ist in der Ortschaft, und hat diese ganzen Flaschen da zerdeppert und zerschlagen. Ja, und das war auch so die Zeit, wo man dann den Brunnen zuschütten musste. Ja. Und dann gab es eben ein Wasserhaus, einen Brunnen in der Ortschaft, wo dann klar war, da ist dann ein Gebiet außenrum, da wo die Bauern keine Düngung ausbringen dürfen. Und das hat dann eine Zeit lang funktioniert und irgendwann, da war ich dann nicht zu Hause, da hat das irgendwie nicht mehr funktioniert und dann wurde das Wasser, kommt jetzt von der Nachbarortschaft. Aber woher genau, ist nicht ganz klar. Wir haben dann ein paar ältere Leute gefragt aus der Ortschaft, ob sie wissen, wo das Wasser jetzt herkommt. Das wusste niemand.
Doch, der Stangelmacher hat doch gesagt, dass es aus dem Bohrloch kommt.
Aber er hat nicht gewusst, wo das ist. Und
in Grafrath.
Ja, in Grafrath. Ja. In der Nachbarortschaft. Aber wo das ist und so hat er auch nicht gewusst.
Ja. Das war nicht so klar, ja.
Also auch ein. Ja, wir leben schon in einer sehr entfremdeten Welt, dass man nicht einmal weiß, wo das Wasser herkommt. Lieber Roland, vielen Dank für deine inspirierenden und zugleich bodenständigen Vorträge mit so viel Herz. Gestern hast du von den 8 Vertiefungen in der Meditation erzählt. Wie heißen die 8 Stufen und wie lassen sie sich beschreiben? Woran merkt eine Meditierende, in welcher Stufe sie ist? Kann jeder diese Stufen erreichen? Danke. Also wer da ganz genau wissen will von den 8 Stufen, Ayakema hat einmal einen 4-Wochen-Retreat gegeben und da hat sie in den 4-Wochen-Retreat, das war die Lehrrede von der Elefantenspur, hat sie da durchgenommen und da hat sie in diesen 4 Wochen hat sie zu jeder Vertiefung einen Vortrag gehalten, also auch bemerkenswert. Und diese Vorträge sind redigiert worden und sind in dem Buch Die Kunst des Loslassens erschienen, das ihr unten kaufen könnt. Ja. Also auch sehr empfehlenswert, wie auch das Buch von Lee Brasington. Ich habe gerade noch so eine Anweisung von meiner Schwester bekommen, die ja für den Chana Verlag zuständig ist. Und da hat sie gebeten, ich soll noch auf die Bücher auch hinweisen. Und das letzte Buch, das gerade rausgekommen ist, das ist Die Jünger des Buddha. Und das ist auch sehr inspirierend. Wer so ein bisschen in die Zeit eintauchen will, in die Buddha-Zeit eintauchen will und sich da von den Jüngern inspirieren lassen will, ist das auch ein tolles Buch. Und dann natürlich auch all die Bücher von Ayakema, die aufgelegt worden sind. Also bedient euch da gut, sodass ich meiner Schwester guten Gewissens gegenübertreten kann und sagen kann, ich habe da Werbung gemacht. Es ist ein Thema, das kontrovers betrachtet werden kann. Ayakema wurde auch immer wieder vorgeworfen, dass sie so offen über die Vertiefungen gesprochen hat. Weil wenn man dann zu viel über die Vertiefungen hört und zu viel über die Vertiefungen weiß, dann war eben das Argument, da hat man doch ein Begehren danach. Und wenn man das Begehren danach hat, dann ist doch der Weg auch verschlossen. Ja? Das ist nicht ganz unberechtigt, dieses Argument. Insofern ist es vielleicht auch gut zu überlegen, jetzt hat wieder eine Negativwerbung, ob man sich dieses Buch Die Kunst des Loslassens kauft. Und dann alles über die Vertiefungen liest und dann eben diese dieses Haben-Wollen dann eben sehr stark hochkommt. Wobei das Gegenargument ist immer, wir müssen uns mit dieser Thematik des Erreichen-Wollens, des Haben-Wollens so und so auseinandersetzen. Spätestens dann, wenn man mal in einen Vertiefungszustand gekommen ist, dann will man ja wieder haben. Also spätestens dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, mit diesem Haben-Wollen. Und da kann man auch gut dran üben und da werde ich morgen vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das ist jetzt nicht zum Vorlesen, aber ich lese trotzdem vor, weil es ganz einfach schön ist. Lieber Roland, nicht zum Vorlesen, nur als kleine Notiz an dich. Zwei Buntspechte haben während unserem Gespräch geklopft, hab sie gerade im Baum vor meinem Fenster gesehen. So wunderschöne Vögel. Ich wollte es ganz einfach teilen, weil es tatsächlich auch was Berührendes war. Ja, auf einmal waren in einem Gespräch, auf einmal klopft es die ganze Zeit und an zwei Stellen hat es so geklopft und dann war es nicht ganz klar, fliegt der Vogel von der einen Stelle zur anderen oder sind es zwei und so. Also insofern eine wunderbare Aufklärung, dass das zwei Buntspechte waren und ich mag Buntspechte auch total gern. Das sind so coole Vögel, die, wenn man die beobachtet, also die sind ja so putzig auch irgendwie, wenn sie dann so. Und die haben ja so ein ganz spezielles Gelenk da im Nacken, dass sie diese, zack, 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 diese harte Arbeit, das ist ja, also da wo normalerweise, wenn wir das machen würden, das würde uns ja da den Nacken total zerstören und die haben da irgendwas eingebaut, wo das gut möglich ist. Und dann sind es tatsächlich auch wunderschön zum Anschauen und ich glaube, die Arbeit, die sie auch machen, ist nicht ganz unwichtig, weil sie eben auch gerade von Insekten befallene Bäume dann auch versuchen, die Insekten da auch rauszumachen und schaffen natürlich auch Platz für andere Tiere. Also ist schon was Schönes auch zum Teilen. Ich hoffe, ich war da jetzt nicht übergriffig. Lieber Roland, sensationell, Rufezeichen. Herzlichen Dank für den Hinweis von heute. Nicht sofort beim ersten Anzeichen von Ausdehnung einen Kopfsprung reinzumachen, sondern beim Atmen zu bleiben. Habe diesen Tipp gleich angewendet und bin ganz leicht in eine Vertiefung gekommen. Ein wundervolles Gefühl von Glückseligkeit, tiefe Dankbarkeit. Ja, wunderbar, wenn die Anweisungen so gut befolgt werden und dann so gleich so ein schönes Resultat dabei rauskommt, ist natürlich für mich auch ein großes Geschenk. Und was hier auch ganz schön zum Ausdruck kommt, sodass man wirklich auch davon ausgehen kann, dass das auch eine Vertiefung war, nicht nur so ein bisschen ein schönes Gefühl, sondern wirklich, da ist jemand scheinbar richtig in diese Glückseligkeit eingetaucht, weil eben das gefolgt wurde von einer tiefen Dankbarkeit. Und wenn man das erlebt, dann ist eigentlich ein automatisches Resultat, dass tiefe Dankbarkeit auch kommt. Manchmal kommen auch Tränen und Tränen der Freude und der Dankbarkeit. Das ist also ein sehr schönes Resultat. Lieber Roland, zu den Vertiefungen. Für mich sind die dritte Vertiefung Friede und die vierte Vertiefung Stille manchmal schwierig auseinanderzuhalten. Kannst du dazu etwas sagen? Vielen Dank. Ja, das wird morgen das Thema sein. Auch morgen werde ich über die Vertiefungen sprechen. Heute war ja sozusagen nochmal die Vorbereitung und eben wie man die Hindernisse überwinden kann und wie man so die ersten Schritte so reinmacht in einen Vertiefungszustand. Und morgen möchte ich da ausführlicher drüber sprechen. Drum werde ich diese Frage heute Abend nicht beantworten. Liebe Tanja, lieber Roland, wir sprachen mehrfach von den Energiefeldern der Bäume und haben diese auf unseren Waldbesuchen auch selbst erspürt und uns verbunden. Ist es eigentlich möglich, diese Energiefelder, in Klammern technisch, zu messen? Also wir haben uns kurz unterhalten und es ist nicht wirklich irgendwas ins Bewusstsein gekommen oder irgendwo eine Information da gewesen, vielleicht wisst ihr da mehr. Aber was bei mir hochgekommen ist und wo ich tatsächlich schon mal mitbekommen habe, das war von einem Wünschelrutengänger. Und wenn jemand ein sehr guter Wünschelrutengänger ist, dann hat er auch die Fähigkeit, gewisse Vergleiche auch zu ziehen. Und den Wünschelrutengänger, den ich einmal erlebt habe, in der Metta-Vihara war das, der hatte diese Fähigkeit, der hat die Wünschelrute so genommen. Und wenn die Wünschelrute nach unten gegangen ist, dann war das ein Zeichen dafür, dass die Energie eher weggeht, dass das kein hochschwingender Platz ist. Und wenn die Wünschelrute von unten, so von vorne Richtung Herz gegangen ist, dann war das Zeichen, dass das ein hochschwingender Platz ist. Und dann war es interessant, dass er gesagt hat, er kann dann zählen, wie lange das dauert, bis die Wünschelrute sozusagen am Herzpunkt angekommen ist. Und er hat dann gesagt, dass die Wünschelrute bei dem Ort auf irgendeiner Insel, wo er war, das Höchste, was er bis jetzt da gemessen gehabt hat, war, glaube ich, soweit ich mich jetzt erinnere, ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, war, glaube ich, 15 Sekunden, was er da gezählt hat. Und in der Metta-Vihara, wie viele Sekunden hat er da gezählt? Ich glaube, es waren 22 Sekunden, sodass er gesagt hat, so einen hochschwingenden Platz wie in der Metta-Vihara hat er bis dahin noch nie erlebt. Also vielleicht auch für euch ein Anreiz, in die Metta-Vihara auch einmal zu gehen. Und vor allem auch in der Metta-Vihara, ich denke, der Ort, der vielleicht am höchstschwingenden auch ist in der Metta-Vihara, ist die Pagodenkapelle. Und das ist auch ein Ort, den ich mit einem Freund zusammen gefunden habe. Vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Heute sind nicht so viele Fragen. Darum passt die Geschichte vielleicht ganz gut. Es war so der Wunsch eben, nachdem Reliquien aus Burma, vom Buddha-Reliquien, irgendwie den Weg zu uns in die Metta-Vihara gefunden haben, war diese Gabe an uns in der Metta-Vihara, einen Ort zu gestalten, einen würdigen Aufbewahrungsort zu gestalten, wo diese Reliquien einen würdigen Aufbewahrungsort haben. Und wir hatten sie zuerst in der Meditationshalle oben auf dem Altar stehen und in einer schönen Stupa auch drin. Und irgendwie war klar, das ist zwar schon auch ein ganz guter Ort, aber das ist noch nicht dieser würdige Aufbewahrungsort. Und dann haben wir gedacht, wir müssen eine Pagode bauen. Und dann gab es eben den Plan, vorne am Hügel, wir wollten diese Pagode exponiert bauen. Also wer in der Metta-Vihara war, vorne, wenn man so ein bisschen nach vorne über die Wiese geht, ist vorne nochmal so ein Hügel. Und der hat dann auch diesen Namen Pagodenhügel irgendwie bekommen. Jetzt versucht man immer umzubenennen zu dem Friedenshügel. Das wird auch der Hügel sein, wo nächstes Jahr der Friedensbaum gepflanzt wird. Da steht schon eine Linde, die gepflanzt wurde, aber die ist so ein bisschen einsam da auf dem Hügel. Und dann war dieser Plan da an dem Ort, eine Pagode zu bauen. Und dann haben wir tatsächlich Pläne eingereicht bei der Gemeinde, um diese Pagode zu bauen. Und wir haben gleichzeitig mit diesen Plänen haben wir Pläne für die Kuttes eingereicht. Zwei Kuttes und eine Doppelkutte auf der nördlichen Seite vom Hauptgebäude und drei beziehungsweise mit dem Bauwagen vier Kuttes auf der südlichen Seite vom Hauptgebäude. Irgendwann kam ein Mitarbeiter vom Landratsamt, die vom von der Gemeinde, die hatten, ich weiß auch nicht, wir hatten da ein gutes Standing und die waren sehr, sehr wohlwollend zu uns und die haben das immer in der Gemeinde durchgewunken, was auch immer wir beantragt haben. Und wer sich ein bisschen auskennt mit Baurecht in Deutschland und Außenbereich, weiß natürlich, dass Außenbereich ein absolutes No-Go ist. Im Außenbereich kriegt man normalerweise keine Genehmigung für irgendwas. Aber wir hatten dann eben spezielle Gründe vorgebracht, eben religiöse Gründe. Und interessanterweise, wenn man religiöse Gründe hat, gibt es auch im Außenbereich eine Baumöglichkeit. Und so hat man schon das Mönchsgebäude, die Devaloka, das war am Anfang das Mönchsgebäude, hat man das schon genehmigt bekommen und dann wurde man so ein bisschen mutiger und haben gedacht, jetzt versuchen wir auch so mit der Pagodenkapelle und die Kutis auch zu beantragen. Ja, auf alle Fälle kam der Mitarbeiter vom Landratsamt und hat gesagt, das können wir nicht genehmigen, das ist zu sehr zersiedeln und so weiter und mit der Pagodenkapelle oder mit der Pagode, da das geht gleich gar nicht. Und dann habe ich ihn aber gebeten, vielleicht das nochmal zu überlegen, was dazu geführt hat, dass bei einem nächsten Besuch dann der Landrat selber gekommen ist und der Bürgermeister und jeweils wieder mit der Mitarbeiter wieder vom Landratsamt und der Mitarbeiter von der Gemeinde. Also dann sind die vorgefahren zu viert, der Landrat mit dem Mercedes ist schön vorgefahren, die anderen waren so drin und das war so guter Typ irgendwie. Wer ist aus dem Allgäu?
Der Gebhard
Kaiser. Der Gebhard Kaiser, ja. Er war irgendwie ein cooler Typ. Und aber auch so ein entsprechendes Auftreten. Er war schon also sehr, sehr präsent. Und da kam der da raus aus dem Auto und die anderen hinter ihm nach und hat so sich ein bisschen umgeschaut. Und dann bin ich irgendwie mit ihm ins Gespräch gekommen und wir waren dann auf der Terrasse gestanden und er wollte dann von mir wissen, hat dann schon mitbekommen, dass ich der Leiter bin von dem Projekt und wollte dann von mir wissen, wo sollen diese Kutis hinkommen? Und dann habe ich ihm so gezeigt, da hinterm Haus sollen welche hinkommen und da runterwärts sollen die hinkommen. Und wo soll die Pagode hinkommen? Ja, die soll da vorne auf den Hügel kommen. Da sagt er zu mir, und das werde ich nie vergessen, das mit den Kutis können wir machen, aber mit der Pagode, das geht nicht. Also der war dann da und hat dann innerhalb von der kurzen Zeit, hat er das entschieden, ja, das können wir machen. Also das wird genehmigt, so zack. Also da sieht man mal, was der Landrat auch für Position hat und für Kraft auch hat. Aber es werde ich nie vergessen, zack, hat er gesagt, das können wir genehmigen, aber das da vorne geht nicht. Dann habe mir ich gedacht, ich muss mit dem im Gespräch bleiben, weil ich möchte es nicht einfach, dass das abgeschmettert wird. Dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Landrat, was würden Sie vorschlagen, was wir da machen? Dann hat er gesagt, also der Platz geht nicht und die Form ist auch nicht geeignet. Wenn, dann müsste man das aus Holz machen und es müsste achteckig sein. Ja, man dachte, ich höre nicht recht. Also es ist wie aus der Pistole geschossen kam das. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Ich war total perplex. Wenn so in der Art, eben so wie hier die Stupa wollte ich es bauen. Und so in der Art habe ich es eingereicht gehabt. Und dann sagt er, na, das geht nicht, diese Form, das passt hier nicht, passt hier nicht so her. Wenn, dann müsste es aus Holz sein und achteckig sein. Zack, okay. Ja, das war dann das Resultat von dem Besuch und dann war es eben so, dass ein Mitbruder das irgendwie gar nicht loslassen konnte, da den Pagodenhügel und das müsste doch irgendwie möglich sein. Und, aber auch die Nachbarn waren da auch nicht glücklich drüber, über diese exponierte Lage und es hat dann eine gewisse Zeit gedauert, bis wir das dann wieder so ein bisschen beruhigt hatten, das Thema. Aber es hat uns doch nicht ganz losgelassen. Und dann war wieder mal Winter und ich war im Winter, hat dann schon meine Kuti, die war da so neben der Devaloka und habe da im Winter so in Schnee, habe ich da so einen Gehpfad reingemacht und bin da immer hin und her gegangen. Und dann irgendwie war so ein Impuls da, den Gehpfad ein bisschen länger zu machen und noch ein bisschen länger zu machen. Und irgendwann war ich dann am Ort, wo ich gedacht habe, das wäre vielleicht auch ein Ort, wo die Stupa oder die Pagode hinpassen würde. Ja, habe dann aus Schnee eine Stupa gebaut und habe so ein bisschen das auf mich wirken lassen, habe mir gedacht, ja, ganz schlecht wäre das nicht. Das war allerdings am Hang, also ich war nicht ganz klar, ob das überhaupt möglich ist. Ja, und dann ging der Winter vorbei und im Frühjahr oder im späten Frühjahr habe ich dann meinen Freund, der übrigens in Memmingen wohnt, habe ich gefragt, mit dem ich studiert hatte und der Ausbildungen im Routengehen gemacht hat, habe ich dann gefragt, ob er wieder mal kommen könnte. Wir hatten mit ihm zusammen all die anderen Kutis auch ausgeroutet und geschaut, ob das an den richtigen Platz, die Gebäude, die Kutis sind. Und dann ist er wieder gekommen und dann, er hat die Ausbildung gemacht, da gibt es so Routen, wo man, die man verschieden halten kann, wo verschiedene Energiefelder angezeigt werden. Also da gibt es verschiedene Gitter auch. Natürlich gibt es, was vielleicht am bekanntesten ist, gibt es Wasseradern. Ja, das ist eine Stellung, wo man Wasseradern erspüren kann. Dann gibt es so Verwerfungen, Störfelder, das ist eine andere Stellung. Dann gibt es das Curry-Gitter, das ist so ein Gitter, das glaube ich 3,20 Meter hat, das so wie ein Gitternetz um die Erde gezogen ist. Dann gibt es ein Bänkergitter, das so in 12 Meter Abstand um so ein Magnetfeld um die Erde gezogen ist. Und all das konnte er ausrouten. Und dann gab es eine Stellung auch, wo geheißen hat, das ist eine Heiligenstrahlung. Und das ist etwas, was man nicht überall findet. Und dann habe ich ihn gebeten, da eben in die Richtung von dem Platz zu gehen, den ich im Winter erspürt habe. Und dann geht er dahin, so ungefähr, wo diese Schneestupa vorher war, geht dahin und routet es aus und hat dann festgestellt, dass ziemlich genau an dem Ort, den ich so vorgesehen gehabt habe, ein Kreuzungspunkt von einer Heiligenstrahlung war. Und Heiligenstrahlung sind oft auch zu finden in Kirchen, und vor allem da, wo der Altar steht. Früher war das auch eine Fähigkeit, die die Menschen hatten, wo solche Orte auch bestimmt wurden und wo dann der Pfarrer, die waren ja irgendwie da und haben versucht, natürlich den Heiligen Geist irgendwie zu empfangen, durch sie sprechen zu lassen. Und dann war das natürlich auch günstig, an einem Kraftort zu stehen. Und an solchen Stellen ist manchmal auch eine Heiligenstrahlung zu finden. Ja, und dann haben wir dann wieder zusammen mit meinem Freund, Hans, haben wir dann einen Entwurf gemacht für Pagodenkapelle, achteckig aus Holz, und haben das dann eingereicht und haben dann die Genehmigung gekriegt. Und dann ging es darum, ja, wie können wir die da bauen? Das ist ja Hang. Dann haben wir eben unseren Freund, den Baggerfahrer, den Alfred, engagiert, und der Alfred hat dann da eine Fläche ausgebaggert und dann wurde der hintere Bereich wurde mit Steinen abgestützt, sodass dann ein toller Platz entstanden ist, eine tolle Fläche entstanden ist, wo dann tatsächlich diese Pagodenkapelle dann gebaut werden konnte. Und dann war sie fertig und dann haben wir in die Mitte von der Pagodenkapelle, ja, das ist auch nochmal so, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, haben wir meine Abschlussarbeit gehängt. Ich hatte Innenarchitektur studiert und hatte als Abschlussarbeit, das war das einzige Mal, in Rosenheim hatte ich das studiert, das war das einzige Mal, wo das möglich war, war so ein alternatives Projekt angeboten als Abschlussarbeit. Und normalerweise waren es immer so, musste man so 6 DIN A1-Pläne zeichnen mit Grundrissen und irgendein Projekt, wie es halt so im Architekturstudium oder Innenarchitekturstudium üblich war, mit Ansichten, mit Perspektiven und was halt alles so dazugehört. Und da hat man in dem Jahr auf einmal diese Möglichkeit, ein alternatives Projekt zu machen. Und dieses alternative Projekt hat geheißen, Zeitraummaschine zu entwerfen. Eine Zeitraummaschine. Und ich habe mir gedacht, ich habe damals schon meditiert, und habe mir gedacht, ja, was soll ich da anders machen, als ja, das ist jetzt auch wieder sehr, sehr bewegend eigentlich für mich, als einen Meditationsraum zu bauen. Ja, wo kann man besser Zeit und Raum in einer anderen Dimension erleben wie in der Meditation? Und was ist architektonisch sinnvoller, als einen Meditationsraum zu schaffen? Und dann habe ich einen Meditationsraum gestaltet, der achteckig war und der ja, ähnliche Form gehabt hat, wie später diese achteckige Pagode dann bekommen hat. Also wo dann auch nochmal so vieles zusammengekommen ist, wo ich dann gedacht habe, ja, man weiß im Leben nicht, was alles irgendwie wichtig ist und wie, für was man alles brauchen kann und wie alles dann zusammenkommt. Und dann haben wir eben diese, und inmitten dieses achteckigen Raumes, den ich dann gestaltet habe, aus Stoffbahnen hatte ich den gestaltet, hatte ich eine achteckige, so eine Art Laterne gebaut. Eine Laterne, wo die aufgehängt war auch und wo unten Lautsprecher drin war. Und dann war oben waren es 8 Ecke und 4 von diesen kommt man nicht reinsehen und in 4 Bereiche kommt man reinsehen. Aber gleichzeitig war es so gebaut, dass das von innen nach außen gespiegelt hat. Also es gibt so Spiegelglas, vielleicht kennt ihr das, wo es heller ist, da spiegelt es und wo es dunkler ist, da kann man reinschauen. Und das habe ich dann verwendet und habe innen drin eine Kerze aufgestellt und dann konnte man von außen reinschauen und die Kerze anschauen und diese Kerze hat sich durch diese 4 Spiegel unendlich gespiegelt und ein unendlicher Raum ist entstanden. Also Zeit, Raummaschine. Und dann eben, ja, und dann, also es war schon ein Erlebnis, wo ich dann mit den Professoren dann in dem Raum gesessen bin und dann meine Abschlussarbeit erklärt hat. Das war schon auch ein bisschen besonders, muss ich sagen. Da kann man sich vorstellen, wollten dann auch so ein bisschen im Schneidersitz sitzen und das ging alles nicht. Und war ich dann mit denen so da drin gesessen. Also auch eine besondere Situation. Na, auf alle Fälle hat es diese Abschlussarbeit oder zumindest diese Laterne, Art Laterne, diesen Kubus, hat es immer noch gegeben. Und diesen Kubus habe ich dann dafür verwendet, habe den nochmal ein bisschen anders gestaltet, habe den mit Gold verkleidet, diese vorher 4 schwarzen Wände, habe alles vergoldet und habe dann, das wurde dann der Aufbewahrungsort ja, für die Buddha-Reliquien. Tolle Geschichte. Und so könnt ihr das heute noch sehen, wenn ihr... Leider, man konnte es immer hochziehen und wir hatten es hochgezogen und irgendwann ist es leider runtergefallen und ist was kaputt gegangen, aber ein wichtiger Teil ist noch erhalten geblieben, sodass das immer noch... Wir haben es jetzt herunten gelassen und man kann das immer noch so ansatzweise gut sehen, aber nicht mehr das vollständige Projekt, das ich damals gestaltet hatte. Jetzt ist es ein bisschen zugänglicher. Damals war es immer, wir hatten es immer hochgezogen, sodass keiner richtig sehen konnte. So viel zu den Energiefeldern. Und dann noch ein Beitrag von Online-Teilnehmer, lieber Roland Nanabodi. 2017 waren wir, Reinhard und ich, im Buddha-Haus, weil wir dich im Film Stopping gesehen hatten. Damals warst du noch ein Bante und wir erinnern uns gerne an die Zeit. Es gab Abendbrot, weil du Abend etwas essen solltest. Das überrascht mich jetzt, weil das war eigentlich als Bante war das gar nicht üblich, dass man am Abend etwas isst. Vielleicht habe ich es da nicht so ganz genau genommen. Seither sind wir mit dir und Wilfried Reuter in Berlin verbunden. Eine großartige Reise als Übende. Mit 50 kennengelernt, mit 70 geheiratet. Und mein Mann ist mein Meister in Disziplin, auf dem Kissen oder auch im Sessel. Ich bin jedenfalls viel, viel leichter und dankbarer geworden. Damals hatte ich ein Gespräch mit dir über Natur und Krafttiere und ich war so froh, deine Offenheit zu spüren, wie die Natur und alle Wesen mit uns verbunden sind. Die Indianer sagen, die Bäume sind unsere stehenden Brüder. Und dann erst die Tiere. Hast du eigentlich ein Lieblingstier, mit dem du in Resonanz gehst? Ja, ich habe eigentlich so zwei Lieblingstiere. Das eine ist der Adler. Das ist ja ganz einfach so ein erhabenes Tier. Und manchmal stelle ich mir vor, dass ich selber ein Adler bin und irgendwie über der Landschaft schwebe und von oben das Ganze auch sehe. Und das ist immer was sehr, sehr tief Berührendes. Also ich glaube, da habe ich eine tiefe Verbundenheit dazu. Und dann ist noch eine andere Kraft in mein Leben gekommen. Das war bei einem Aufenthalt in Tamera, einem tollen Projekt in Südportugal, wo wir schon öfter waren, Tanja noch öfter wie ich. Eine tolle Gemeinschaft lebt mit 150 Menschen und auf, glaube 130 Hektar Land. 130? Ja, 130 Hektar Land, tolle. Tolles Projekt, Forschungsprojekt, Heilbiotop nennen sie sich, im Entstehen, und die machen unglaublich viele tolle Forschungsarbeit. Und die haben unter anderem auch einen Steinkreis aufgebaut, ja, und der inspiriert ist von dem ältesten Steinkreis in Europa, dem Steinkreis in Évora in Südportugal, der mit 96 Steinen ausgestattet ist. Wir haben da einen Film darüber gemacht von dem Steinkreis in Évora. Die sind schon noch bei uns auf der Website. Auf dem YouTube-Kanal könnt ihr auch mal schauen, also auch vielleicht euch inspirieren lassen. Auf dem YouTube-Kanal Steinkreis von Évora, wo wir in Südportugal auch waren. Und diese Gemeinschaft in Tamera hat sich von diesem Steinkreis auch sehr, sehr inspirieren lassen. Mehr oder weniger von dem Steinkreis auch den Auftrag und die Botschaft bekommen, Tamera zu finden, zu suchen und dann eben da auch einen Steinkreis zu machen. Auch mit 96 Steinen. Und diese 96 Steine repräsentieren Archetypen. Und ein Bereich von diesen 96, aufgeteilt diese 96 Steine in 8 Bereiche, in 8 Abschnitte, 8 Sektoren. Und ein Bereich ist mehr den Tieren gewidmet. Und dann hatten wir einen Kurs, einen Steinkreiskurs, wo über viele Tage ging. Und dann durften wir am Anfang alle einen Stein ziehen, also eine Karte ziehen. Und dann wurde uns ein Stein zugewiesen. Und ich habe den Stein bekommen mit der Verbindung zum alten, ursprünglichen, indigenen Wissen. Und dann habe ich da immer wieder Zeit verbracht an diesem Stein. Und eines Tages bin ich so ein bisschen vom Stein weggegangen und dann sehe ich auf einmal, wie in dem Stein ein Bisonkopf ist. Ein Kopf von einem Bison. Und dann hat mich das so berührt, dass mir die Tränen runtergelaufen sind, weil ich gemerkt habe, da ist was total in Resonanz gegangen. Und da kommt dann auch wieder das zusammen, wo ich ja gestern Abend, glaube ich, erzählt habe von der Friedensbaumpflanzung-Ausbildung, wo es ja auch wieder diese Verbindung mit der weißen Büffelkalbfrau war. Und eben, ja, die weißen Büffel sind die Bisons. Ja. Und wo man dann sich manchmal auch wundert, wie dann Dinge auch so zusammenkommen, wo einen zutiefst berühren und wo man nicht erklären kann, ganz einfach. Und so denke ich, dass der Bison schon auch ein Krafttier von mir ist oder ein Tier, mit dem ich auch eine tiefe Beziehung auch habe, glaube ich. Klar, als alter Indianer, der ich bin, hat man natürlich mit Bisons eine tiefe Verbundenheit. Früher, vor meiner Zeit als Mönch und bevor ich auf den spirituellen Weg gekommen bin, da hatte ich auch lange Haare damals und eben oft das Stirnband, der rote Stirnband, und dann habe ich den Kosenamen bekommen, der Indianer-Roli. Da war ich immer in der Indianer-Roli. Mit meiner Nase und mit dem Stirnband lange Haare war es irgendwie so naheliegend. Ja, das ist schon auch was im Herzen auch da ist. So. Ja, es kommt gerade noch in Erinnerung, wo die Winnetou-Filme rausgekommen sind. Das war ja in den den 60er Jahren und ich war, glaube ich, 10 Jahre oder 11 Jahre und dann waren die Filme ab 12 und dann hat man aber trotzdem geschaut und wir hatten im Dorf, hatten wir tatsächlich ein Kino und dann hat man geschaut, dass man da reinkommt trotzdem, obwohl man noch nicht ganz eigentlich rein durfte und dann bin ich trotzdem reingekommen und das waren die, also ich möchte sagen, die berührendsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Es war so ein Andrang, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, es war so ein Andrang in dem Kino, dass die Türen eingedrückt haben, weil alle vom Dorf wollten diesen Film, Winnetou-Film sehen. Das war, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und dann, ja, wahrscheinlich kennt er die vielleicht schon auch. Man heutzutage findet man es vielleicht manchmal ein bisschen kitschig, aber weil es eben mit Jugoslawen, die angemalt worden sind, in Jugoslawien gedreht worden ist und so. Aber das war damals natürlich alles nicht vorhanden, sondern es waren die Indianer und der Winnetou war der Winnetou und das war der Pierre Brice und das war ganz einfach sensationell. Und dann ja, mit dem Old Shatterhand zusammen. Und dann sind die Blutsbrüder geworden. Und dann der am Anfang vom Winnetou 1 mit Klecki Petra, der weiße alte Indianer, der dann gesagt hat, ihr müsst Brüder werden, ja, der das so angeleitet hat. Und das ist natürlich eine tiefgehende Botschaft, die damals schon vorhanden war. Also, und das ist was, wo man nie vergisst. Und dann war Winnetou war eigentlich mein erster großes Idol, den ich verehrt habe, bis zum Gehen nicht mehr, der Winnetou. Ja, der heute noch in meinem Herzen einen festen Platz hat. Ja, danke, dass ihr, Tanja und du, so unermüdlich weiter auf dem Weg seid. Herzensgrüße auch von meinem weißen Tiger. Okay. Gitta und Reinhard aus Kiel. Und dann noch eine kurze Botschaft. Hallo, ihr Lieben, ganz von jemand anders. Ganz kurz zur Erinnerung, ihr habt auch ein paar Meditationen in der Inside-App ohne Werbepause. Schaut doch da mal rein. Vielleicht könnt ihr diesen Weg für euch nutzen. Ja, das sind aber schon sehr alte Meditationen, die da zu finden sind. Und aktuelle Sachen sind bei uns auf der Webseite zu finden. Die Kurse vom letzten Jahr und auch die Kurse vom diesem Jahr und auch der Kurs wird wieder auf unsere Webseite kommen und ist dann zum Runterladen, als Audiodatei zum Runterladen auch vorhanden, sodass man das aufs Handy laden kann und das dann mitnehmen kann und immer anhören kann. Und natürlich freuen wir uns auch für unsere Arbeit, wenn wir eine Herzensgabe dafür bekommen. Okay, das waren die Fragen zum heutigen Abend. Wir können aufstehen.